Ich begrüße wieder unsere Zuhörer zu unserer aktuellen Podcast-Aufnahme, heute mit einem sogenannten Schwergewicht, nämlich den guten Professor Roland Reichenbach aus der Universität Zürich, der allerdings ja keine Vorstellung bedarf. Ich probiere es trotzdem einmal. Er unterrichtet am Institut der Erziehungswissenschaften in der Universität Zürich, hat sich habilitiert über das demokratische Selbst und das dilettantische Subjekt, demokratische Bildung und Erziehung in der Spätmoderne, und hatte Forschungsaufenthalte in Stanford und an der Université de Montréal. Lieber Professor Reichenbach, schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, danke für die Einladung.
Es geht schon mit dem Begriff der Erziehung eigentlich los, also es ist etwas, wo herausgezogen wird, also es wird an einem gezerrt. Ist das eigentlich schon ein autoritärer Eingriff in den Schüler?
Ich würde nicht sagen, das ist in der Tat ein interessantes Wort, das nicht so sehr beliebt ist bei manchen. Man spricht lieber über Bildung zum Beispiel als über Erziehung. Wahrscheinlich, weil wir werden erzogen, aber wir bilden uns. Und dann wirkt es so, als ob bei der Bildung wir gar nicht erzogen würden und es gibt sozusagen keine Einflussversuch auf uns. Und bei der Erziehung ist das natürlich der Fall. Aber ich glaube, es ist zu einfach, wenn man das so sehen würde. Und dieses Erziehen, auch in dieses Ex-Ducare, dieses Hinausführen, es ist eigentlich ein Führen auch. Ein Hinausführen. Und die Frage ist eigentlich, woraus man hinausgeführt wird. Und ich glaube, man kann aus sehr vielem herausgeführt werden. Das kann sein, natürlich die Unwissenheit. Natürlich kann es auch die Trägheit sein. Es könnte die Faulheit sein. Es könnte die Verunsicherung sein. Oder das heißt, es gibt aus irgendeinem Zentrismus müssen wir hinausgezogen werden. Das ist irgendwie die Idee. Und die Autorität wäre dann vielleicht personalisiert in Menschen, denen wir ein Vertrauen geben, so dass sie uns eben, dass wir uns hinausführen lassen sozusagen. Und das wäre eigentlich schon eher ein positives Verständnis von Autorität.
Genau, und das wäre dann eine Autorität, die ein Lehrer hätte. Wenn man uns die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann geht es ja ein bisschen in die andere Richtung. Also der Schüler soll sich selbst bilden, also er zieht an sich selbst, ohne dass ganz klar ist, also ob er auch ein Ziel hat, also wohin er sich denn führen will. Braucht er nicht da den Lehrer als jemanden, der ihm da eine gewisse, Richtung auch gibt? Wie sehen Sie die neueren Entwicklungen dahingehend?
Ich würde sagen, die Autoritätskritik, die ja gute Gründe hat und die sehr ausgeprägt in Deutschland formuliert worden ist, artikuliert worden ist, die ist doch ein bisschen still geworden, würde ich meinen. Und es gibt jetzt hier, wenn ich denke, in Zürich gibt es nicht wenige Schulen, die mit diesem Konzept der neuen Autorität arbeiten. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine bestimmte, es ist nicht ein Revival von Autorität, aber dass man irgendwie versucht, nun nicht so radikalisiert über die Autorität nachzudenken. Und ich glaube, das ist natürlich ein sehr diffamierter Begriff. Mhm. Und ich glaube, es sind sehr viele Missverständnisse damit verbunden. Und ich persönlich würde immer vorschlagen, drei Begrifflichkeiten zu unterscheiden. Das eine ist die Autorität, die wir quasi am Verhalten eines Menschen sehen, das autoritäre Verhalten. Und das wird in der Regel als nicht positiv eingeschätzt. Und das versteht man auch, hat etwas vielleicht tatsächlich mit Unterdrückung oder Ähnlichem zu tun. Und dann gibt es die Autorität als eine Form der Anerkennung einer Beziehung. Und dann ist das eine Anerkennungsbeziehung. Man lässt sich etwas sagen. Jemand ist in einer bestimmten Sache für mich Autorität. Ich lasse mir etwas sagen. Das heißt, ich glaube, was zum Beispiel die Ärztin mir sagt, was ich habe. Und ich kann es ja nicht wissen. Dann lasse ich mir etwas sagen. Ich höre zu. Ich gebe ihr mein Ohr. Ich leihe ihr mein Ohr. Das ist das Organ des Gehorsams sozusagen. Aber im Bereich des Wissens ist es eigentlich ein Glaube. Etwas, was ich nicht weiß, Und die glaubwürdige Person sagt mir, eben, gib mir dieses Wissen, dann glaube ich das mal. Vielleicht kann ich es später nachprüfen, aber jetzt glaube ich das mal. Und das heißt, die Anerkennung von einer Autorität im Bereich des Wissens ist eigentlich Glauben. Und die Anerkennung im Bereich des Verhaltens ist eigentlich Gehorsam oder Folgsamkeit. Dann macht man eben mit. Die Ärztin sagt mir dann, Sie müssen diese und diese Medikamente nehmen und dann mache ich das. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich problemlos. Und Lehrpersonen sind in der Regel limitierte Autoritäten. In bestimmten, eben was die Schule anbelangt oder ein bestimmtes Fach anbelangt, wird die Autorität in der Regel ja von den Schülerinnen und Schülern auch anerkannt. Das heißt, diese Form der Autorität ist problemlos, würde ich sagen, und sie ist sogar notwendig und wirklich bedeutsam. Dann gibt es aber auch, das wird auch, glaube ich, manchmal verwechselt, die autoritäre Persönlichkeit. Und das ist ein Problem. Und diese Persönlichkeit gehört nicht nur der Vergangenheit an, offenbar, wie es scheint, sondern das ist eigentlich ein ganzes Syndrom. Das ist die Tendenz von Menschen, gegenüber stärkeren oder als machtvolleren Personen betrachteten Menschen unterwürfig zu sein, Schwächere aber dann eher zu unterdrücken und rigide Vorstellungen von Konventionen zu haben. Und deshalb würde ich sagen, autoritäre Persönlichkeit, Autoritätsanerkennung und autoritäres Verhalten sind nicht das Gleiche. Die autoritäre Persönlichkeit im Bereich des Pädagogischen wie auch im Bereich der Politik ist natürlich ganz sicher ein großes Problem. Und bei der Anerkennungsleistung, also die Autorität als Anerkennungsleistung oder Anerkennungsbeziehung, das lässt sich eben nicht immer so klar trennen von autoritären Verhalten. Denn wenn mir als Lehrer oder als Lehrerin, wenn mir nicht gefolgt wird, dann habe ich ein Problem. Dann wird meine Autorität offenbar nicht anerkannt. Und dann neigen manche dazu, sie fühlen eine Ohnmacht. Da haben sie eben genau keine Macht. Und dann neigen sie zu autoritärem Verhalten. Und das geht auch bei Eltern so. Und dieses autoritäre Verhalten wird natürlich gesehen, zum Beispiel von Schülern und Schülerinnen, und ist eigentlich ein Zeichen, dass die Autoritätsanerkennung momentan nicht funktioniert oder nicht spielt. Und insofern sind das Antagonisten, das autoritäre Verhalten und die Autorität als Anerkennungsleistung sind zwei unterschiedliche, aufeinander bezogene Konzepte.
Damit ich nicht in diese Problematik komme, ist es dann so, dass ich ein begeisternder Lehrertyp sein muss? Ja, muss da der Schüler merken, der Röhricht brennt für sein Fach, der hat etwas anzubieten, davon ist er schon mal überzeugt. Und das Zweite wäre dann, heißt das dann weitergehend, dass die auch intuitiv merken, ah, da ist mehr dahinter, der redet nicht nur gut, das gibt es ja auch, so ein Dr. Pangloss, jemand, der viel spricht und toll wirkt und erst begeistert, aber im Nachhinein stellt sich raus, wenn man es dann etwas überprüft, so viel hat er dann doch nicht gewusst.
Ja, ich würde auch sagen, die Quellen der Autorität oder die Gründe oder Motive, warum eine Person, jetzt eine Lehrperson, als Autorität anerkannt wird. Und diese Anerkennung kann durchaus eine kritische Anerkennung sein. Das ist nicht eine Entweder-oder-Frage. Diese Quellen und Motive können unterschiedlich sein. Ich glaube schon, dass natürlich die Begeisterung für eine Sache, die bei der Lehrperson spürbar ist, dass das sehr wichtig ist. Das ist eigentlich die Glaubwürdigkeit, die Lehrperson gegenüber dem, was sie unterrichten soll, was sie hier ausstrahlt. Aber allein dadurch, dass jemand eben Lehrerin ist oder Lehrer und vor der Klasse steht, das hat auch schon einen großen Einfluss. Das ist so etwas wie eine
Barmherzigkeit.
Amtsautorität.
Genau.
Ja, das heißt, qua Amt, es kann sein, es kann sein, die Organisationsautorität, es kann sein, die Funktionsautorität, es kann sein, das Wissen, was man hat. Das heißt, es gibt vielfältige Quellen der Autorität Und in der Regel gibt es zunächst eine Art Vorschussvertrauen. Das ist jetzt die Lehrperson. Und dann, ja, was kann man machen als Schüler und Schülerin? Dann hat man eigentlich, weiß man eigentlich, jetzt muss man zuhören oder sollte und muss wohl das machen, was die von einem verlangt, mehr oder weniger. Und das heißt, diese Autoritätszuschreibung, die kann auch verloren gehen. Und insofern ist die Frage tatsächlich, wie gewinnt man diese Autorität? Wie hält man sie aufrecht und wie geht sie wieder verloren? In einem gewissen Sinn soll sie ja auch verloren gehen, aber nicht heute, dann vielleicht später, morgen oder in ein paar Jahren. Das heißt, das ist ein großer Unterschied der Autorität im Pädagogischen zur Autorität etwa im Politischen, dass eigentlich die pädagogische Autorität eigentlich darauf hinarbeiten sollte, dass sie selber nicht mehr nötig ist. Das ist ja eigentlich die Idee. Das heißt, Autonomie und Autorität stehen nicht in einem Widerspruch, wie man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde.
Genau, also über die Jahre befähige ich den Schüler so weit, dass er dann ein Gleicher zu mir wird. Das wäre dann das Ende der Schulkarriere, wenn man so,
Genau.
so
So.
jedenfalls im Gymnasium ist.
Vielleicht, wenn Sie aus der Schule entlassen sind und vielleicht 2, 3 Jahre später die Lehrerin wieder begegnen auf der Straße, vielleicht wirkt da noch eine Restautorität. Dann mal, das ist ja Lehrerin XY. Aber dann redet man vielleicht mit ihr und dann merkt man, sie hat immer noch etwas von dem, aber vieles nicht mehr. Und es ist nicht mehr das Gleiche. Und das ist ja nicht nur negativ. Also wenn wir die Autorität immer nur anschauen im Sinne, dass da eine soziale Einflussnahme ist und die mir die Freiheit nimmt, das ist ein ganz großer Irrtum.
Sie stützt auch, sie gibt Sicherheit, sie gibt Verlässlichkeit, sie macht
Das
kein.
ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Funktionen, die Sicherheit. Man könnte psychologisch sagen, Autoritäten geben Kontrolle. Man weiß, was zu tun ist. Man weiß, was passiert, wenn ich dies oder jenes mache oder eben nicht mache. Und das darf man nicht unterschätzen, diese Sicherheit. Insofern würde ich sagen, ist die Schule für nicht wenige Kinder ein verlässlicher Ort oder kann ein verlässlicher Ort sein, weil man quasi weiß, was zu tun ist und was passiert. Das ist psychologisch betrachtet eine Kontrolle.
Sie haben in Ihrem Vortrag noch ein bisschen auf die Unterschiede zwischen den französischen Grundschulkindern und den deutschen Grundschulkindern abgehoben. Also ich bringe mal zwei Stichpunkte draus. Der französische, also von Sicht des deutschen Lehrers, also französische Kind, Sicht des deutschen, er ist sehr diszipliniert, hat großen Respekt vor Lehrern, er unterwirft sich bereitwillig. Jetzt fragt man sich schon, jetzt hätte man ja wieder ein bisschen Angst. Also so als Deutscher habe ich jetzt ein Unwohlsein. Ist es hier eine Unterwerfung? Also ist das nicht wieder dieses autoritäre Persönlichkeit eher, die man dort sieht?
Ja, die kulturellen Unterschiede sind sehr interessant. Aber ich würde sagen, Sie Autorität oder die Funktionen, die eine Autorität ausübt, die sind unabdingbar. Das heißt, Sie schaffen es eigentlich nie, so etwas wie im Bereich der Schulen Autorität abzuschaffen. Aber Sie können sie kaschieren. Sie können sie subtiler oder weniger subtil inszenieren. Autorität ist immer auch Inszenierung. Und da gibt es ganz sicher interessante Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede. Ganz verallgemeinern sollte man ja nicht. Aber das Verständnis, glaube ich, etwa jetzt in der französischen Pädagogik von der deutschsprachigen Pädagogik ist sehr unterschiedlich. Das würde ich schon sagen, was die Rolle der Erziehung ist und was die Rolle der Lehrperson ist. Die Frage, was man eigentlich repräsentiert als Lehrperson. Und ich würde sagen, so in der französischen Debatte oder Diskussion, jedenfalls bildungsphilosophischen Diskussion über Autorität, ist Autorität quasi eher positiv konnotiert. Und das hat etwas mit der Kultur zu tun. Denn die Lehrperson oder die Schule repräsentiert eigentlich die Kultur, insbesondere die Sprachkultur. Und das an sich hat eine Autorität. Das ist eine, Kultur ist eine Form der unpersönlichen Autorität. Und wenn Sie überlegen, Unterwerfung tönt immer so ganz schlimm natürlich.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Heidegger, ne? Die Diktatur des Mannes. Ne?
Dann ist ja, die Diktatur, das würde ich sagen, ist ein Unterschied. Weil so etwas, Logik, Grammatik, Fachwissen und so weiter, in einem bestimmten Sinne kommt es da nicht darauf an, was ich davon halte, weil es eine bestimmte Objektivität hat. Und das muss ich einfach annehmen. Und Bildung hat sehr viel mit dieser subjektiven Aneignung von objektivierter oder intersubjektiv geteilter Kultur zu tun. Und insofern würde ich sagen, ist genau dieses nicht das Heideggersche Mann, weil die Diktatur des Mann ist eigentlich das, was man macht, ohne dass man weiß, man macht das hier noch nicht so, hat man hier noch nie gemacht. Und der Heidegger schreibt ja sehr schön, wenn man dann dieses Mann mal zur Verantwortung bringen will, hat es sich schon immer davon gemacht, davon geschlichen. Das heißt, das Mann ist eigentlich eine sprachlose Diktatur, während die Autorität eigentlich Verantwortung übernimmt.
Genau, es ist das Gegenteil letztlich, weil man da einen persönlichen Anspruchspartner hat, oder?
Ja. Oder weil man dann eben sagt, Entschuldigung, was binomische Formen sind oder nicht, das können wir nicht verhandeln. Es wird nicht verhandelt. Aber ich zeige euch, wie es geht oder wovon wir sprechen.
Also jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf eigene Fakten. Können wir es so ausdrücken?
So können wir es auch sagen. Es ist erstaunlich, wie die eigene Meinung so positiv immer konnotiert wird, als ob sich eine Meinung dadurch qualifizieren würde, dass sie meine Meinung ist. Und ich würde sagen, das Meinungsäußerungsrecht ist ein wichtiges politisches Recht. Aber das ist quasi Politik. Aber Bildung hat damit zu tun, Meinungen zu hinterfragen, Urteile zu bilden und Gründe zu reflektieren. Und insofern ist diese Idee, alle haben eine eigene Meinung oder sollten eine eigene Meinung formulieren, das ist höchst problematisch, die eigene Meinung. Wann ist eine Meinung schon eine eigene Meinung? Die Frage ist eigentlich, ist das, was ich beurteile, ist das gut begründet? Ist es anschlussfähig? Macht das Sinn? Können die anderen auch etwas damit anfangen? Das ist so typisch für dieses Innen-Außen. Das, was von innen kommt, scheint gut zu sein. Das, was von außen kommt, wird mit einem Verdacht schon mal da.
Also ein unterschwelliges narzisstisches Motiv eventuell. Das ist das Mein.
Ja, und das ist mein oder Es hat etwas mit dem Verständnis von Autonomie und Heteronomie zu tun, aber mit einem sehr heruntergekommenen Verständnis. Wenn Sie vorher gesagt haben, dass Unterwerfung, dann ist eben das Subjektum. Das Subjekt ist ja etwas, was sich unterwirft oder etwas, was einer Sache zugrunde liegt. Und warum soll das so verwerflich sein? Das ist sogar etwas sehr Nötiges. Und wenn wir so etwas wie in pädagogischen, aber auch im moralischen von Autonomie sprechen, dann heißt es nicht tun, was man will. Es heißt auch nicht einfach Selbstbestimmung, sondern eigentlich heißt es quasi so einen Sinn haben für das, was nötig ist. Und das, was ich als Nomie, also als Gesetzlichkeit erkannt habe, dass ich mich dem unterwerfe. Das ist eigentlich die Idee. Und es ist nicht Bedürfnisbefriedigung. Aber das ist einfach... Die Wörter werden unterschiedlich natürlich gebraucht. Also, aber das spricht nicht gegen das Recht der eigenen Meinung. Das ist schon sehr wichtig. Und die andere Frage ist ja nicht einfach Autonomie oder nicht, sondern die Frage der Authentizität. Dass man sagen kann, okay, meine ich denn das, was ich sage? Oder was meine ich denn eigentlich? Oder was empfinde ich? Und das ist auch etwas sehr Bedeutsames, aber das ist nicht Autonomie unbedingt, sondern das ist eine Selbstvergewisserung und eine Frage, Und das sind unterschiedliche
philosophisch Ideale. Und analytisches Handwerk wäre es ja fast.
Wenn man absolut, Bibel, ja, sicher. Beides ist für die moderne Welt wichtig, dass quasi das eigene Denken, also selber denken können, quasi was in der Richtung der Autonomie und der inneren Stimme folgen oder auf sie hören. Das sind beides wichtige Motive moderner Freiheit.
Genau, und jetzt da im Anschluss dran, das deutsche Grundschulkind aus Sicht der französischen Lehrerin, es muss eingestimmt werden, hingeführt werden, motiviert werden. Also ja. Ist das deutsche Kind hier in diesem Beispiel aus der Sicht der von ein Problemkind, ein Problembär?
Ja, das Interessante ist bei diesem Austausch zwischen deutschen und französischen Lehrerinnen und Lehrerinnen, dass eigentlich eben beide Seiten sind jeweils erstaunt bis zum Teil schockiert. Und das heißt, für Franzosen ist es wenig nachvollziehbar oder weniger nachvollziehbar, wie viel verhandelt wird in deutschen Klassenzimmern. In Deutschland mag man das vielleicht selber anders sehen und denkt, man würde es zu wenig partnerschaftlich, zu wenig demokratisch und so weiter. Aber das sind so Stilfragen. Und wenn die französische Sicht, jetzt sogar ein bisschen als Klischee spreche, natürlich gibt es da ganz viel Variation, natürlich ist
Um etwas klar zu machen, muss man immer verallgemeinern. Die Verallgemeinerung ist dann immer nicht ganz richtig. Das ist
klar. Ja, wir können das jetzt wie so als Metaphern nehmen, aber wenn die französische Sicht auf das deutsche Schulkind sozusagen richtig liegen würde, müsste man annehmen, in Deutschland kommen dann nur junge Chaoten, verlassen die Schule, aber so ist es ganz sicher nicht. Umgekehrt müsste man sagen, aus deutscher Sicht vielleicht, ja, diese französischen Kinder und Jugendlichen, diese armen Kerle, denen bricht man ja das Kreuz, die mussten ja immer nur gehorchen und haben pariert die ganze Zeit. Und die sind ganz, kommen dann mit einem gebrochenen Rücken sozusagen aus der Schule und es trifft überhaupt nicht zu. Und das ist meines Erachtens sehr interessant. Das heißt, es gibt diese Oberflächen und die haben etwas mit Ordnung zu tun. Und die Autorität kann auf ganz unterschiedliche Weise natürlich Ordnung herstellen. Aber Erziehung und Unterricht gibt es nur aufgrund einer bestimmten Ordnung. Das heißt, das nannte man früher Disziplinierung. Das ist auch ein Begriff, den man sehr negativ natürlich konnotiert.
Classroom Management.
Ja, Classroom Management, das ist eigentlich, es ist Classroom Management, ja, gegen das kann man auch sprechen natürlich, aber irgendwie muss eine Ordnung hergestellt werden. Und das kann mit Herumschreien sein, wahrscheinlich nicht so gut. Es kann mit Glaubwürdigkeit sein, es kann mit irgendetwas sein, es kann auch mit Ritalin sein, es kann irgendetwas sein. Aber eine Ordnung muss hergestellt werden. Und dieses ableugnen zu wollen, halte ich für wirklich schlechte Romantik. Ich bin nicht gegen romantische Motive, aber das ist, ich glaube, das weiß jeder und jede, die eine Schulklasse geführt hat.
Ja, wenn man das noch weiter bringt, dann haben wir natürlich auch ja, in den letzten 10 Jahren, besonders durch Richard David Brecht, aber auch durch Gerald Hüther und andere, eine andere Kritik, so eine ganz generelle Kritik. Also nicht nur die Autorität, also man hat so das Gefühl, bei Hüther, da ist ja ganz klar, also das Kind, mit dem wird etwas gemacht im negativsten Sinne und es wird als Objekt und nicht als Subjekt bezeichnet und alles ist relativ furchtbar. Das heißt, das Kind wird gebrochen, die Interessen verkümmern sich und zum Schluss ist nicht einer, der aus sich herausgezogen zu etwas Größerem befähigt wurde, sondern einer, der ja zum Objekt gemacht wurde. Ja, das ist das Erste. Und bei Brecht, da haben wir ja auch alles. Ne? Also da bleibt, glaube ich, kein gutes Wort an der Schule. Ist diese Fundamentalkritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich ein bisschen mit Schulkritik beschäftigt und es ist wirklich sehr interessant, es gibt eigentlich nichts, was nicht kritisiert wird an der Schule. Und diese Schulkritik, die kommt, ich würde mal so sagen, je mehr man etwas von Schule versteht, desto schwieriger wird es, solche pauschale Kritik überhaupt ernst nehmen zu können. Aber draußen im Publikum ist es immer interessant, weil alle wissen es besser, was die Schule ist, alle haben ihre Ideen und meistens, ich würde sagen, die Schulkritik ist häufig sehr romantisch, man argumentiert, das Kind ist ja ein Neugieriges, und dann kommt es in die Schule und dann die Neugierde verschwindet, hat auch mit diesem Innen-Außen zu tun. Intrinsisch motiviert zu sein ist was Positives, extrinsisch nicht und so weiter. Es sind häufig Dualismen wie Schule und Leben. Das Leben hat einen guten Ruf, die Schule offenbar nicht. Und das sind, man muss sie vielleicht ernst nehmen, weil sie existiert und im Raum kursiert. Aber jetzt aus einer Bildungs- oder erziehungswissenschaftlichen Perspektive interessiert es überhaupt nicht. Hingegen ist die Aufgabe, würde ich schon sagen, die Leistungen der Schule zu verstehen und sie nicht nur dauernd zu bemessen und kritisieren und so weiter, ist schon interessant. Und ich glaube, die Schule leistet sehr viel mehr, als man eigentlich gemeinhin denkt. Sie leistet viel für die Entwicklung des Gemeinsinns, für so etwas wie eine fundamentale Zivilität. Sie leistet sehr viel für Ideen der Objektivität. Die Lehrperson kann nicht sagen, 2 und 2 ist 5, weil ich der Lehrer bin. Zu Hause hört man solche Dinge.
Weil ich dein Vater bin.
Weil ich dein Vater bin oder solange ich noch dein Vater bin und du hier unter diesem Dach lebst und so weiter. Das heißt, zuerst beginnt man zu sprechen. Der Vater sagt vielleicht zur Tochter, wir müssen da etwas besprechen. Und am Schluss heißt es, solange ich und so weiter. Und dann bricht die Argumentationsintegrität zusammen. Und das kann man eigentlich in der Schule nicht machen. Und ich glaube, der Jürgen Baumert hatte recht in einem Punkt, wo er formulierte, dass es so ein inhärente, der Schule inhärenten oder eigentlich dem Curriculum inhärenten anti-indoktrinären Impuls gibt oder so eine Funktion, weil man eben gemeinsam auf eine Sache in der Mathematik und so weiter schaut. Und das hat dann eben eine verobjektivierende Funktion. Und früh lernt man, dass es Dinge gibt, die einfach zutreffen und andere treffen nicht zu. Und ich glaube, das ist für eine offene und demokratische Gesellschaft von größter Bedeutung.
Wenn ich mir jetzt ein Interview, das Sie vor 6 Jahren gegeben haben, ich habe mir das gestern etwas angehört, da haben Sie gesagt, dass Sie selbst ein Schüler waren, mit dem es, Zitat, die Lehrer nicht immer einfach hatten. Wie haben die Lehrer damals mit dem Schüler Roland Reichenbach interagiert? War das eine positive Erfahrung für Sie oder eine negative Erfahrung?
Ich kann es nicht sagen, ich habe auch viel Positives erlebt. Es gab immer wieder Jahre, da war ich offenbar wirklich schwierig. Also oder die Lehrperson oder beide.
Oder beide.
Das wissen wir nicht. Aber tatsächlich würde ich sagen, hatte ich mit, wie viele mit Autorität, schon meine Mühe immer wieder. Und das ist auch ja, interessant. Jetzt nur eine kleine persönliche Geschichte, oder nicht Geschichte, sondern ein Hinweis ist, als ich dann mit 16 mit Kampfsport angefangen habe, da habe ich mich völlig dieser Autorität des Meisters unterworfen. Den hätte ich nie kritisiert. Aber andere dann wiederum sehr. Und das ist, ich glaube, es gibt eine Bereitschaft eben bei vielen jungen Menschen, Autoritäten zu anerkennen. Und es gibt auch sehr viele Autoritäten. Die Frage ist nur, in welchem Bereich und betrifft es auch die Lehrer oder Lehrerinnen, aber es gibt auch einen Wunsch nach Autorität. Dieser Wunsch ist natürlich ein gefährlicher Wunsch und er wird verleugnet. Aber ich glaube schon, dass sehr viele
was ihn noch gefährlicher macht, diesen Wunsch. Ne? Also ja, wenn ich weiß, ja, dass ich diesen und dann wird ja, er wieder gefährlicher, weil ich nicht.
Das würde ich schon sagen. Dieser Wunsch nach starker Hand, nach Ordnung und so weiter. Wenn man sich die Welt anschaut, merkt man, also das muss sehr weit verbreitet sein.
Am Ende haben wir immer so ein paar Kreativfragen und die würde ich Ihnen jetzt gerne auch stellen. Okay. Erste Kreativfrage. Welches Buch verschenken Sie, warum besonders gerne?
Also zwei Bücher, mehrere Bücher. Aber gut, ein Buch, was ich immer...
gerne auch zwei.
Ja, gut. Eines ist von Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe. Es ist ein melancholisches Buch. Wenn man nicht gut drauf ist, soll man es nicht lesen. Aber das ist ein Buch, das mir sehr gefällt. Und jetzt eher im pädagogischen Bereich, obwohl es nicht um Pädagogik geht, ist es Albert Camus. der erste Mensch, die seine Biografie. Und das ist eine sehr gut geschriebene Biografie, von der man sehr viel lernen kann. Unter anderem auch der Dank über den Dank an eine Lehrperson. Und das ist eine der wenigen Bücher, wo die Lehrpersonen sozusagen mal irgendwie gewürdigt werden. Es gibt natürlich auch andere Bücher, aber das sind zwei Bücher gewesen.
Welche Anschaffung über 100 Euro werden Sie niemals bereuen?
Welche Anschaffung
über 100 Euro werden Sie niemals bereuen?
Werde ich nie bereuen? Ja, Fahrrad. Das sicher. Nie, das werde ich nie bereuen. Aber ich habe das Falsche gekauft. Aber das ist das Problem. Es sollte das Richtige sein. Weil tatsächlich, mein Kollege damals noch in Münster hat gesagt, das Fahrrad sei die einzige Erfindung, die keine negativen Nebenwirkungen hätte. Und ich glaube, es stimmt. Es ist mir auch noch keinen Sinn gekommen.
Die höhere Unfallrate würde jetzt sofort natürlich der Versicherungsmathematiker sagen, aber wollen wir nicht zu genau sein. Es ist relativ nebenwirkungsarm. Letzte Frage. Wenn Sie mit David Richard Precht auf eine Reise gehen müssten, wohin würden Sie gehen und worüber würden Sie da mit ihm sprechen wollen?
Das ist eine gemeine Frage.
Deswegen stelle ich sie Ihnen.
Also jetzt kommen mir nur so gemeine Dinge in den Sinn. Nein, jetzt das kann ich kaum beantworten. Entschuldigung. Da muss ich, nein, natürlich. Nee, also nee. Der Precht, der kann ja sehr inspirierend sein. Und das ist deshalb deshalb wäre diese Reise, ich glaube, gar nicht so schlimm, wie ich zunächst so gedacht hätte. Es könnte eine sehr gute Reise sein.
Okay.
Wohin wäre mir praktisch egal.
Okay, lieber Professor Reichenbach, vielen Dank für das Interview. Es hat uns sehr gefreut und wir hoffen, Sie auch in Zukunft wieder mal bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, gerne. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.